Radio Vorarlberg Ansichten. Zu Gast bei Uli von Delft.
Waren Sie schon einmal am Bürserberg? Ja, die Frage klingt nur für Oberländer ein bisschen seltsam und natürlich werden Sie sagen, waren wir schon dort. Zumindest durchgefahren sind viele auf dem Weg nach Brand. Doch waren Sie schon einmal in Außerberg am Bürserberg? Da biegen Sie an der ersten Abzweigung rechts ab und fahren dann eine ziemlich schmale, kurvige Straße hinunter. Wenn Sie gut rückwärts fahren können, dann wohnen Sie vielleicht da unten, so wie Tanja Moser. Sie ist Biobäuerin vom Hummelhof.
Ich bin auch Glastechnikerin, Pädagogin, ja, so kann man das einmal im kurzen Thema fassen.
Ich kann Ihnen jetzt schon sagen, Tanja wird Sie mit ihrem Wissen, ihrer verantwortungsbewussten Naturnähe, ihrer sensiblen Art, mit Tieren, Wiesen und den Hängen am Bürserberg umzugehen, genauso begeistern wie mich. Also freuen Sie sich auf eine bemerkenswerte Stunde. Schön, dass Sie mit dabei sind. Vor mir auf einem kleinen Tableau ist ein Häferlcafé. Hinter uns und rund um uns herum sind weiße Mohairziegen, ein paar Kälbchen nesteln im Heu herum und Hirtenhund Akasha schaut immer wieder vorbei und etwa 10.000 Fliegen sind auch da. Doch die lassen wir, sagt mein Ansichtengast Tanja Moser, denn im Stall nisten Schwalben und die brauchen schließlich etwas zu fressen. Am Bürserberg bewirtschaftet Tanja den Hummelhof. Wo genau findet man die?
Also mein Hof ist am Außerberg, ganz in der Nähe vom Wasserfall. Das ist von der Kirche, geht es eben raus. Also links geht man Brand in die Fahrer, rechts geht es zu uns an unserer Bergussi und sind 1,8 Kilometer von der Kirche weg.
Bist du da aufgewachsen?
Ich bin da aufgewachsen und der erste Teil ganz vorne der Straße ist ein altes Walserhaus. Und Grundmauern sind sicher schon 300 Jahre alt. Das ist ein Käskeller einmal drinnen gewesen. Ich meine, früher ist das einfach ein Maises gewesen von der Bürger. Und Büs hat in jede Generation einmal in die Höhe und einmal nach hinten gebaut. Und durch das ist der Hof halt immer größer geworden. Und vor 3 Jahren habe ich mich entschieden, weil halt der Stall immer noch drinnen gewesen ist im Haus und sich der Chorstall und die elterliche Küche eine Wand geteilt haben. Man kann sich das Haus malen, was das heißt. Ja, es riecht halt im ganzen Haus nach Bauernhof. Wir haben damals noch Silage gehabt. Das ist halt das, wo die halt ständig begleitet hat. Und durch das, dass halt alles alt und abgelebt ist, habe ich mich in 2017 entschlossen, einen Stall zu bauen. Und zwar, der ist schon zum ersten Mal wirklich aus dem Haus rausgekommen. Der steht jetzt hinter dem alten Gebäude, steht jetzt der neue Stall.
Das heißt, du hast Geschwisterig?
Ja, ich bin die dritte von 4 Kindern, habe 2 ältere Brüder, jüngere Schwester. Und irgendwann hat sich einfach im Laufe von meiner 30 Jahre der Energie, wo es in die Hofübernahme angestanden ist, hat sich die Energie, dass ich das sie will, wo der Hof übernimmt. Bin dann zurückgekehrt bei meiner Tochter. Und habe einfach so das Gefühl gehabt, ich bin damals alleinerziehend, sie haben einfach so das Gefühl gehabt, das ist für mich eine Chance, wenn ich dir nicht nütze. Du hast als Alleinerziehende gerade wirtschaftlich mit verschiedenen Themen zum Kämpfen und du kannst also eine Basis nicht schaffen. Und ich genau gewusst, wenn ich den Hof übernehme, habe ich Möglichkeiten, die haben sonst einfach verschlossen bleiben.
Mhm. Wie ist das aber als Kind zum da aufwachsen? Wie ist da der Schulweg?
Ja, der Schulweg, diese 1,8 Kilometer bis zur Volksschule, das haben wir natürlich immer zu Fuß gemacht, am Morgen, am Mittag heim, am Nachmittag wieder in die Schule, wenn es gewesen ist, und dann auch wieder heim. Der Schulweg ist eines dieser, denke ich, prägenden Erlebnisse in der Kindheit, weil man auf dem Weg die Jahreszeit kennenlernt, permanent im Wetter zum Tor hat, jedes Fröschli auf der Straße sieht, jedes Schneckli auf der Straße sieht, irgendwann laufen Trauper drüber, irgendwann sind Schmetterlinge umeinander. Also das ist natürlich eine wunderbare Zeit, die einem natürlich am Morgen wach wäre, ermöglicht und am Mittag einfach was abschalten von der Schule.
Wie lange ist man da auf Weg? Hast du da als noch ein Zeitgefühl?
Ja, wir sind ja, bist ja recht zügig auf Weg. Also in 20, 25 Minuten bist du daheim gewesen. Ja. Und wenn es uns dann zu kurz gewesen ist, der Weg, dann sind wir halt über den Berg gegangen. Sind wir über die Masura raus, da an Wald raus. Genau, wir haben alle Wege gefunden. Das ist damals nicht so gewesen, wenn du nicht pünktlich daheim gewesen bist, dann bist du halt nicht pünktlich daheim gewesen, dann bist du halt ein bisschen später gekommen. Aber damals ist das auch okay gewesen.
Meinst du, dass das der Kinder auch mangelt jetzt in der jetzigen Zeit, wo sie viel hin und her geführt werden, jetzt genau diese Berührungen mit der Natur? Jetzt meine, nicht jeder wohnt so weit weg, dass er jetzt an so einen langen Schulweg hat. Aber grundsätzlich, das Erlebnis Natur, glaubst du, dass das der Kinder mangelt in der heutigen Zeit?
Wenn ich zurückdenke, was ich erlebt habe auf dem Schulweg und was das für mich geheißen und bedeutet hat und wie viele Gedanken mir durch den Kopf gegangen sind auf dem Schulweg, und ich mir denke, es ist heute weitgehend nicht mehr, das stimmt, Kinder werden in die Schule geführt, das ist eine andere Zeit, es ist viel mehr Verkehr, man hat nicht mehr Zeit, es ist, hat sich ganz vieles geändert, aber ja, natürlich, aus meiner Perspektive betrachtet, natürlich ist es ein Riesenverlust, oder? Es geht auch um die Bewegung, in Bewegung zu sein, ist ja sowas Wesentliches, wäre so wesentlich für Kinder.
Und diese Fantasien, die man ja da früher gehabt hat, kann ich mir nämlich an meine Schulzeit erinnern, was ja jeden Star hast du kennt.
Genau.
Auf dem Weg.
Genau.
Gell?
Genau.
Das ist schon spannend.
Und beim Felser vorbei, der Diener geht beim Felser vorbei und den sind die, den hast du genau gewusst, wenn im Frühjahr ein gewisses, also ein gelbes, kleines Pflänzli siehst und die hast du, wenn sie abgerupft hast und auf der Hand so auf die Hand geklatscht hast, dann ist sie, wenn es richtig gemacht hast, ist es ganz laut gewesen. Und da haben wir Kinder dann halt das einfach lustig gefunden, wer kriegt das Lüt, ist der Klang her und so. Und das sind tatsächlich Erlebnisse und Erfahrungen, die sind unbezahlbar. Ja.
Wie warst du als Kind? Warst du eine Lebendige, eine Wilde?
ja. Hat immer geheißen, sei ein halber Bub. Meine zwei Brüder sind älter, wir sind vom Alter ganz nach zu mir. Und wir haben uns nach der Schule halt umziehen müssen und Hausaufgaben machen müssen. Und dann sind wir rauf in den Wald, heimgekommen, immer wenn es dunkel war. Und in dieser Zeit sind wir da alleine gewesen und unsere Hütte gebaut und sind da umeinander gesprungen. Und haben natürlich Selbstjustiz gehabt, logischerweise, oder? Ich meine, da, das haben wir alles selber regeln müssen. Und dann sind wir irgendwann heimgekommen, völlig verdreckt, so wie heute noch barfuß, ich bin heute noch viel barfuß auf Weg. Oder im Bach die ganze Stauseele bauen, oder beim Felsen, beim Wasserfall rechts aufgehen, links aufgehen, drüber hergehen, über den ganzen Felsen. Ich hätte es meiner Tochter nie mehr erlaubt, was wir da haben. Also das ist, für uns ist es selbstverständlich gewesen. Aber da, ja, heute nimmt man die Dinge anders wahr.
Was hast du für eine Ausbildung gemacht? Du bist Künstlerin einerseits. Mhm. Hast du eine künstlerische Ausbildung?
Also soll ich jetzt alles aufzählen, was ich gemacht habe? Wir können mal wieder wichtige Dinge anfangen. Die, also Grundausbildung ist die landwirtschaftliche Haushaltungsschule in Gauenstein. Und den meine Mama hat sich für mich gewünscht, dass ich Haushalt lerne, meine Omo. Und ich bin dann ja so brav gewesen, habe ich ein Jahr geschafft im Haushalt, weil ich zu jung war, bin ich für die Familienhilfeausbildung. Dann habe ich die Familienhilfeausbildung gemacht und dann bin ich 19 gewesen. Und dann ist so die Frage gewesen, haben wir gedacht, ja, also jetzt habe ich Haushalt gelernt und was möchte denn eigentlich hin? So ist die große Frage gewesen. Für mich ist klar gewesen, dass es ein Handwerk sein soll. Dann habe ich mich dann schlussendlich für die Glasfachschule entschieden. Bin ich Glastechnikerin geworden, das ist in Kramsach im Tirol, hat ja da maturiert. Und dann bin ich, also ich habe die Reifeprüfung mit Auszeichnung bestanden, weil ich bin dann gerade schwanger gewesen bei der Matura auch schon. Also kann man nicht sagen, ich bin erwachsen geworden mit der Zeit. Habe dann meine Tochter gekriegt und habe den gewusst, also wenn ich mich selbstständig mache mit dem Glas, habe ich eine Chance bei meinem Kind daheim zu bleiben. Das ist mir zum Beispiel extrem wichtig gewesen. Also ein Kind zum haben, nicht daheim zu sein. Heute darf man das, manchmal habe ich das Gefühl, das darf man fast nicht mehr sagen, aber halt dieses wirklich so als Frau zum sagen, ich habe Kinder und ich möchte haben sie beim Kind, das ist, wird ja heute ganz kontrovers diskutiert. Und ich habe mir das ermöglicht und gegönnt, indem ich mich selbstständig gemacht habe. Und dann habe ich, wie gesagt, im Jahr 97 mit der Glaswerkstatt dann schon angefangen. Und erst so das Bedürfnis zum Studieren ist dann noch später gekommen. Also mit einem kleinen Kind geht das dann so nicht. Und dann nachher ist es erst so mit Anfang 30, wo ich mich entschieden habe, auf die Landwirtschaft zurückzukommen. Im gleichen Moment habe ich auch angefangen zu studieren. Dann habe ich Pädagogik studiert, psychotherapeutische Propädeutikum und dann noch die Sexualpädagogik in Luzern tun. Ja. Und so sind dann halt ein paar wichtige Jahre vergangen bis zur Hofübernahme. Das ist alles noch vor der Hofübernahme gewesen. Und dann habe ich 2013 den Hof übernommen. Und dann ist einfach so der Bauernhof ist jetzt einfach so diese Herzblutgeschichte, gell? Also ich bin nicht mehr so viel in der Glaswerkstatt, arbeite zwar noch im pädagogischen Bereich, aber die Landwirtschaft ist halt einfach das, wofür ich brenne.
Mhm. Deine Tage sind ja unglaublich lang.
Also, meine Tage sind lang, ja. Ich komme mir manchmal vor, wie mein Hund, eine Kasche, wo da um uns rum ist, wo es da bei der Ziege liegt. Eine Kasche ist eine Border Collie-Hündin. Und der Kasche macht schon die größte Freude, wenn sie arbeiten lässt. Das löst Glückshormone aus. Gell? Und sogar, ich habe das Gefühl, es geht mir wie mit dem Hund. Gell? Lass mich einfach arbeiten und das tun, was ich gerne tue. Und dann geht es mir gut. Was ich auch sagen muss, dann arbeite ich wieder mit Leuten im pädagogischen Bereich. Ist ganz eine andere Arbeit wie am Bauernhof. Dann komme ich heim und dann bin ich froh, wenn ich in der Tiergestall ausmischen kann, weil es einfach ein Ausgleich ist. Und umgekehrt habe ich in diesen anderen beruflichen Tätigkeiten, auch wenn ich Seminare halte, natürlich einfach wieder die körperliche Ruhe, oder? Also komme ich auch körperlich wieder zur Ruhe.
Wie geht sich das alles aus?
Ich bin ja nicht das ganze Jahr am Seminare halten und Landwirtschaft machen. Oder? Es wechselt sich ja ab. Es gibt einen Herbst für Seminare, es gibt ein Frühjahr für Seminare, es gibt einen Sommer zum Heuer und es gibt einen Winter für Winterschlaf. Also ich da Mitte Dezember meine Kühe galt stellen, habe ich Kühe auch, Milch Kühe auch, dann ist ich galt stellen und dann geht Tanja in den Winterschlaf bis Mitte März, bis die Geburten wieder sehen und das ist etwas, was ich mir halt gönne. Also ich bin ganz sicher im ganz Vorarlberg die einzige Büre, wo vor Weihnachten sind, jetzt wurde galt gestellt und jetzt mache ich Winterschlaf.
Du hast gerade angesprochen Seminare. Was kann man bei dir an Seminaren erleben? Was sind das für Seminare?
Also meine Lieblingsthemen sind die Bildungstage mit der Bäuerinnen oder Auszeittage. Ich habe ein ganzes Jahr Ausbildung gemacht für soziale Landwirtschaft, Green Care. Wir haben den ersten Lehrgang gehabt im Jahr 2019 da in Vorarlberg. Es ist echt eine tolle Sache. Wir sind eine ganze kleine Gruppe von 8 Leuten gewesen, die einfach auf der Höfe was Neues, also das Soziale auf die Höfe zu bringen, macht ja wirklich aus vielerlei Perspektiven Sinn. Und wir haben diese Ausbildung gemacht, da geht es einfach um die Landwirtschaft zu öffnen für Auszeit, für Bildungszwecke. Und das ist etwas, mir liegen halt die Bäuerinnen im Besonderen am Herzen. Also es macht mich so demütig, wenn ich das sehe, was Bäuerinnen das ganze Jahr leisten und welcher. Also man stellt sich einfach als Bäuerin selber zurück, es geht nicht anders, wenn die Tiere zum Versorger sind oder wenn die Geburt ist, egal zu welcher Tages- und Nachtzeit, wenn der Garten zum Versorger ist und die Schnecken raus zum Klauber sind oder zum Heu ist, egal wie. Die Frauen stehen da, sind ja meistens die Bäuerinnen selber, wo daheim sind, wenn die Männer geschaffen gehen. Also da ist so viel zum Machen und Regeln und es ist unglaublich, wenn ich Bäuerinnen frage, was tätest du denn wünschen, wenn ein Wunsch frei hättest? Und es hat noch keiner gesehen, sie möchte eine Woche fortfahren. Einer hat vielleicht gesehen, ich würde gerne eine Stunde am Tag mit dem Hund spazieren gehen oder ich würde gerne zweimal in der Woche gehen, ich gerne Nordic walken oder ich würde gerne wieder mal ein Buch lesen. Also wir reden von solchen Kleinigkeiten, nach denen sie sich einfach sehnen, weil man denkt ja unglaublich, unglaublich in der heutigen Zeit, oder, wo man so viel mit dem Thema Freizeit zum Tor haben, wo die Leute einfach so oft Freizeit aussehen. Um sich zu erholen oder was auch immer, um etwas zu erleben, was man offenbar im Beruf nicht erlebt, finde ich auch spannend. Also weil ich erlebe alles, ich kann dir gerne nicht sagen, wo fängt Freizeit an oder wo hört Arbeit auf, ist jetzt der Garten, die Selbstversorgung, was ist es jetzt denn, oder? So, oder mit der Tierle, die Ziegen, mit der Ziegenusse gehen gehört, ist das jetzt Arbeit oder ist jetzt das Auszeit, da kann ich nebenher Fotos machen oder ich lese ein Buch nebenher oder ich freue mich einfach, ich sehe, wie die Vegetation wächst, je nach Jahreszeit. Ist es jetzt Arbeit oder ist es, was ist es denn, oder? Mhm. Ich kann das für mich nicht so trennen.
Radio Vorarlberg, Ansichten mit Uli von Delft.
So wie alles im Wandel ist, sich verändert, optimiert, neue Ideen kreiert werden, so ist es natürlich auch mit der Landwirtschaft. Auch sie verändert sich und man darf schon gespannt sein, wie und mit welchen Projekten sich die Ressource Bauernhof in den nächsten Jahren öffnet. Die Biobäuerin Tanja Moser ist heute mein Ansichtengast. Bei unserem Gespräch sind etwa 40 Mohair-Ziegen, ein paar Kälber und Akasha, die freundliche schwarz-weiße Border-Collie-Hündin dabei. Wir sitzen im Stall vom Hummelhof. Ich stelle fest, während unseres Gesprächs, dass die Allgemeinheit und auch ich viel zu wenig weiß über das Leben auf den Bauernhöfen. Und ich bin froh, dass wir von Radio Vorarlberg dazu beitragen können, dass wir Einblicke bekommen in das bäuerliche Leben. Tanja hat die Landwirtschaft von ihren Eltern übernommen und ist dabei, den Betrieb immer mehr an ihre Möglichkeiten anzupassen.
So wie ich es zum Beispiel die Landwirtschaft 2013 übernommen habe mit dem alten Stall, wo wir alles händisch gemischt haben, wo die Kühe in Anbindehaltung sind, wo wir das ganze Heu rüsten müssen, das Rüschelloch ahi, der Silo außer von Hand außer Rieser aus dem Fahrsilo außer, das ist eine Form von Landwirtschaft. Die hätte ich als Frau alleine nicht machen können. Es wäre gern nicht gegangen. Es wäre einfach nicht gegangen. Da täte ich mich in weniger Jahren wirklich körperlich ruinieren. Und deswegen, der neue Stall hat jetzt halt einfach alles. Der hat einen Kran, der hat einen Mistschirber, der hat eine Heubelüftung drin. Das ist eh so, wenn ich am Schaffen bin, dann kann auch meine Mama, die am 80er zugeht, raufgehen, kann das Knöpfchen drücken und dann geht der Mistschirber, dann haben sie die Kühe sauber. Das Vater liegt am Mittelgang, es gibt nur noch Heu, es gibt keine Silage mehr. Es liegt am Mittelgang, die Mama kann es links zu der Kühe zuhören, rechts zu der Zierger. Also es ist eine Erleichterung, wo ich auch geschaffen gehen kann. Und ich denke, das ist natürlich etwas, was aber eine wirtschaftliche Frage ist. Ich meine, ich habe jetzt einfach neu gebaut, dann haben wir das jetzt, haben wir ein Konzept erarbeitet, dass das so möglich wird. Ich meine, das muss immer wirtschaftlich sein, man kann nicht so groß bauen, es geht noch nicht rundum. Ich denke, das ist ein so ein Teil, dass man oft nicht die Möglichkeit hat, wirklich umzustrukturieren und sich es leichter zu machen. Für mich ist es einfach eine Herzensangelegenheit.
Aber sonst ging es nicht.
Sonst ging es nicht. Also das muss ganz klar sein, dass ich einfach dafür voll einstehen kann. Und ich meine, ich bewirtschafte in Summe mit dem Waldsem und mit der Pachtfläche sind es über 22 Hektar, die ich bewirtschafte. Und ich mache ja über 50 Mähstunden mache ich selber. Und das ist natürlich ein Knochenjob, das ist wirklich ein Knochenjob. Und dazu habe ich eine neue Mähmaschine gebraucht. Es ist mit der, das ist eine spannende Erfahrung, wo ich übernommen habe, alle Gerätschaften aus dem Ladewagen, wir haben nicht kaum Gerätschaften, aber alles, ob das der Holzspalter ist, ob das unsere alte Mähmaschine war, ob das Motorsägen sind, ich habe das, was mein Vater gehabt hat, nicht benutzen können. Das ist für mich als Frau, auf meine Körperkräfte, auf meine Verhältnisse gerne zum Beruf gewesen. Das ist ganz eine spannende Erfahrung, zum sagen, ich muss zuerst Landwirtschaft einmal auf mich als Frau anpassen. Und das braucht natürlich Jahre, oder? Mhm. Und ich denke, wenn man denn in dieser Situation ist, also ich schätze es halt genau über unsere vielen Magerwiesen, da sind 9 Hektar Magerwiesen mit dabei, diese ungedüngten Wiesen. Und die haben sie durch das Ganze, vor allem durch die Wiesenmeisterschaft, durch das Biodiversitätsmonitoring, jetzt mache ich die ENP, also ergebnisorientierter Naturschutzplan. Ich habe also immer mehr zum Schätzen gelernt, was ich da tue. Und Magerwiesen sind nie wirtschaftlich. Mhm. Aber sie sind das Erbe unserer Kinder. Also wir haben da so eine hohe Biodiversität dort zum Verzeichnen, das ist einfach... Ich finde, es ist ein Geschenk, dass ich solche Wiese bewirtschaften darf. Dass mancher Hang für mich beim Meier gefühlt überhängend ist, also dass ich wirklich, jetzt bin ich 3 Jahre am Meier, jetzt kann ich jedes Jahr schaffen, noch einen Hang mehr selber zu machen. Aber wenn ich mich irgendwann nicht mehr traue, dann frage ich andere, was für mich machen.
Mhm. Damit jemand, wo das nicht so kennt, oder diese Schätze, die da in der Wiesenadina sind, kennenlernt, was zum Beispiel fallen da jetzt an Blumen oder an Krüter, was dort drin ist, was so wichtig ist, dass man sie auch kultiviert und dass man sie halt stehen lässt und nur einmal meint, obwohl es nicht rentabel ist, oder?
Ja, also man muss vielleicht grundsätzlich sagen, wie Kunst zu so einer hohen Biodiversität, zu so einer Pflanzenvielfalt, das ist das Ergebnis von jahrhundertelanger Kulturpflege, die die Bauern immer so gemacht haben, wie wir sie heute noch machen. Wenn man ein Land nicht bewirtschaftet, hat man in wenigen Jahren geht die Biodiversität zurück, weil die starke Pflanze kann auf und die zarte Pflänzli oder die einfach zu nimmer knolliert kann, die haben den Pech gehabt und dann vereinfacht sich die Landschaft. Und das ist das Gleiche, wenn man anfängt zum Düngen. Dann geht natürlich auch die Pflanzenvielfalt verloren. Wir haben da kleine Flachmoore, Kalkflachmoore da oben. Wir haben die Förstersteller genauso schattensiedig wie sonnensiedig. Da haben wir dann unzählige Orchideen. Wir haben im Frühjahr einen ganzen Haufen Enzian da oben. Oder jetzt einfach, wo ich die Zählungen mache, wir haben so diese ganze kleine dunkle Akelei zum Beispiel auch. Also fast ein schwarzer Storcherschnabel. Gell? Also es sind unglaublich viele sehr seltene Pflanzen auch da. Und das ist etwas, was ich halt genau durch diese Wirtschaftsweise, indem man es halt so der Zeitpunkt mäht, der Mähzeitpunkt, dass so die Ersten anfangen zum Aussämmeln, dass sie sich einsämmeln haben können. Und es gibt halt eben auch Jahre, da ist es früher und das heißt, du kannst wieder mehr einsämmeln, das eine Mal nimmt man es ein bisschen früher, damit man zum Beispiel die Hauhechel reduzieren kann, weil die ist sonst Marotzer, die nimmt der andere. Die geht nur mit der Würzele zu der anderen Würzele zu und sucht dort einfach alles ab. Und die kann man dann einfach durch spezielle Pflegemaßnahmen ein bisschen zurückdrängen. Aber das ist halt etwas, wofür ich einstand zum sagen, das ist das, wo unsere Kinder einmal an kulturellem Erbe übernehmen können, wenn meine Generation es dazu sagt.
Du hast kurz angesprochen, auch die Wiesenmeisterschaft. Und das ist etwas ganz Wichtiges, dass man auch herausfindet, wie viele verschiedene Sachen dort drin sind, wie kostbar die Natur ist. Und ich glaube, das Interesse von der Leute könnte auch ruhig, oder von der Allgemeinheit könnte auch ruhig noch ein bisschen größer sein.
Also dort haben wir noch viel zu tun, das stimmt. Wir haben bei der ersten Wiesenmeisterschaft damals Anfang der 2000er Jahre 3-mal mitgemacht, mit unterschiedlichen Flächen und mit dem ganzen Betrieb. Denn wir haben jedes Mal gewonnen, alle 3-mal. Wir haben immer gewusst, dass wir so eine Vielfalt haben, dass wir schön haben und dass wir das so schätzen und genießen. Aber dort hat es zum ersten Mal ein bisschen so ein öffentlicher Stellenwert gekriegt. Da hat es zum ersten Mal so ein bisschen den Fokus von außen drauf geht, zum sagen, ja, Wahnsinn, ja, unglaublich, was es bei uns gibt, oder? Und dann, was für mich den relativ rasch dazu kam, ist im Jahr 2007, von dort weg kann ich anfangen, Biodiversitätsmonitoring zu machen. Das heißt, es gibt aber ganz konkrete Flächen, wo ich jedes Jahr zur gleichen Zeit, und das ist nämlich Ende Juni, da ist in der Hochblüte, gange an die Stelle und zähle dort gewisse Pflanzenarten. Also es geht im Kreis, es ist ein Mittelpunkt, der ist festgelegt, mit GPS festgelegt. Da habe ich ein Band, eine 5-Meter-Schnur, das heißt, wenn ich da Rundumgang noch habe ich einen Kreis abgelaufen von 10 Meter Durchmesser und genau in diesem Kreis zähle ich zum Beispiel das Ochsenauge. Ja? Oder die Spinne, also gewisse Spinnenarten. Also es geht um Schmetterlinge, es geht um Tiere, es geht um Pflanzen. Und den muss ich einfach auch beschreiben, ist sie jetzt in der Frühblüte, Hochblüte, abblüht, weil es ist ja jedes Jahr abhängig vom Wetter und Witterung und Frühjahr ist das unterschiedlich. Und den notiere ich eben dazu. Haben wir ein trockenes Frühjahr gehabt, haben wir ein warmes, haben wir Spätfrüchte gehabt. Den versuche ich alles dazu zu notieren oder wenn mir auffällt, ja verrückt, höre zum Beispiel, gibt es so unglaublich viel Quendel, der wilde Thymian. Mhm. Unglaublich, ganze Polster haben wir an wildem Quendel, also so, es duftet ja unglaublich, mhm, oder? Das zum Beispiel höre ich sehr bemerkenswert. Oder dass wir ganz viele kleine Füchse gehabt haben, also der Schmetterling. Und es ist so spannend, jedes Jahr zum Sachen, jedes Jahr gibt es etwas anderes, was so groß kommt. Und durch das Biodiversitätsmonitoring lernst du halt immer mehr kennen und im Austausch, österreichweiten Austausch, lernst du immer mehr kennen und dadurch kannst du es immer mehr schätzen. Halt, was ich kenne, kann ich schätzen, oder? Halt, was ich nicht kenne, ja, habe ich nicht wirklich Bezug dazu.
Wieso gibt es so viel Thymian?
Was höher auffällig ist, also wir haben einfach diese hohe Feuchtigkeit höher im Frühjahr, also zuerst haben wir das Drucker gehabt und dann ist dieser viele Regen gehabt in Kombination mit einer Wärme. Also es ist ja nie kalt geworden in dieser Zeit. Und das hat uns beschert, uns höre ganz viele Ameisenhufe der Wiese. Unzählige Ameisenhufe, das ist nicht so günstig. Dort sind viele Parasiten drin, das ist nicht gut fürs Weidevieh. Und der Quendel ist da wirklich auch auffällig. Ja. Aber dafür sind jetzt höher wenig Heuschrecken zum Beispiel.
Aha, okay. Deine Lieblingsblume oder die Lieblingskrut hast du was?
Also ich bin so ein Fan von der Arnika. Sie weiß ja, wo welche sind, die über all die Jahre, wo ich beobachte, nur Rosette machen und nie zum Blühen kommen. Also hier an der Stelle, da sind über 100 Pflanzen, jedes Jahr nur die Rosette und nur ganz am Rand, am rechten Rand, sind etwa 5-6 Blüter jedes Jahr. Und höher habe ich dort bedeutend mehr Blüter gehabt, relativ früh, das Jahr ist sehr früh. Ja, das ist also die Arnika ist jedenfalls eine meiner Lieblingspflanzen, ist so eine große, also so eine Heilkraft, ist so, also wirklich eine sehr intensive Pflanze, wobei ich klar dafür einstand, es ist ja dann verlockend, wenn man Lieblingspflanze so hat, sieht, wenn man sie sehr da abzumrissen und in Öl zum legen und schnappt sie. Es finde ich schade, oder? Halt den einfach zum sagen, ja, da ist es jetzt nicht mehr sie. Also dort muss man auch, wenn es um die eigenen Vorlieben geht, sehr sorgsam bleiben.
Mhm. Ja, vor allem es hat ja wahrscheinlich einen Sinn, warum die jetzt da so viel ist.
Die sind manchmal gemein miteinander.
Ja, das war jetzt gerade ein Hilfeschrei.
Dann springe ich natürlich sofort, aber es hat sich wieder gelöst.
Weil wir schon davon haben, wir sind umgeben von weißen, wunderbaren, kleinen und großen Ziegen. Was sind das für welche?
Moher-Ziegen, genau. Ist eine Herde mit über 40 Ziegen, die da haben. Es ist die einzige Herde in Vorarlberg. Die Leute verwechseln das oft auch mit Schöfle, verstanden? Die haben einfach diese langen Locken und haben aber auch Hörnle. Das ist so ein bisschen irritierend und so die runde Nase vom Schöfle fehlt auch. Das ist dann manchmal für die Leute richtig irritierend, aber wie gesagt, die sind sehr kleinrahmig. Also die weiblichen erwachsenen Tiere haben oft nicht mehr 40, 45 Kilo und es ist ja sehr kleinrahmig. Und wie gesagt, das ist einfach auch der Wirtschaftszweig. Die haben vor 11 Jahren angefangen mit der Moherzieger. Also ich bin so ein Fan von Wollverarbeitung. Und es hat sich auch gezeigt, einfach das Standbein, das wirklich wirtschaftlich ist am Hof, sind die Moherzieger, das ist die Wolle von meiner Zieger. Die werden zweimal im Jahr geschoren, so wie Schöfle auch. Das mache ich selber, weil die Ziege ist sehr dünnhäutig, hat natürlich Fältle da in der Beinchen auch, ist sehr quirlig im Vergleich zu einem Schöfle beim Scheren. Das heißt, ich lasse es auch stehen. Also es wird nicht umgelegt, es darf stehen bleiben. Ich Knie auf der Decke vor dem Tierle und mein Konzept beim Scheren ist das, ich schere das, was es herhebt. Also ich fange nicht beim Hals an und höre beim hinteren Füßli auf, sondern ich schere das, was es herhebt. Wichtig ist, dass man keinen Second Cut macht, dass man wirklich schon gleich schön der Hut entlang schneidet, weil diese kurzen Schurstückle, das ist dann einfach eine schlechte Wollqualität. Also wenn man Pullover kauft aus einem Haar und der pilt, dann ist es einfach schlechte Qualität gewesen. Dann hat man sich einfach beim Scheren auch vielfach vertan. So, jetzt haben wir da schon welche zu Besuch. Geht das denn neugierig? Ja. Also die werden dann geschoren, mache ich selber, wie gesehen, und dann die Wolle wäsche und den lasse ich es verspinnen. Es ist ein Haar und keine Wolle, das ist nicht so einfach. Ich habe meine Betriebe, wo wir das verspinnen können, quer durch Europa. Also Wolle verspinnen, finde ich schnell einmal im Betrieb. Für Haar gibt es in Österreich einen einziger größeren Betrieb und die haben sich auf Alpaka spezialisiert, ob man 3-4 Jahre Wartezeit. Das geht nicht. oder? Ich ja, das muss ist der Wolle, klar. Ja, das ja. geht sich nicht aus, ganz ja. genau. Und dann kriege ich die Wolle als strickfertiges Garn im Strang zurück und dann ist es färber. Wird jeder einzeln gefärbt und dann gehe ich damit auf den Markt, ich verkaufe alles selber. Und inzwischen kommt Frau oder auf den Hof her, aber sonst bin ich eigentlich auf der Märkte zum Finden mit der Wolle. Es hat eine unglaubliche Qualität, ja. Also ich tue keine Synthetik nirgends dazu rein. Die Jacken aus dem Mohair-Haar kannst du das ganze Jahr tragen. Es ist ja so ausgleichend, wie gesagt, im Sommer ist es angenehm. Bei uns braucht man halt im Sommer oft eine Jacke ja. und im Winter bist du froh, mhm. wenn es dich wärmt. Und dieses Haar gibt es alle diese Eigenschaft noch her.
Mhm. Und die findet man, weil jetzt wahrscheinlich manche fragen, auf welchem Markt denn?
Ja, die Märkte sind vor allem im Herbst. Der erste ist noch das Biofest in Bregenz. Genau, und dann bin ich meistens in Galtürdin auf der Käse-Olympiade oder da dann am Silbriger Sonntag in Schrunz. Das sind einfach so große, das sind so die Hauptmärkte, wo ich gern gehe. Oder Heilige Bimbam in Bludenz Ende November.
Genau, ja, genau, das ist ganz ein wichtiger. Hat es bei euch in der Familie so irgend so ein Lebenszitat gegeben oder so einen Spruch, ob Mama immer gesehen
hat? Es hat schon Sprüche gegeben. Also, über den einen habe ich mich als Kind bei der Mama immer so, das war immer so eher irritierend, heute verstanden gut. Mama ist diejenige, also wenn man bei uns am Hof etwas, wenn ich sage schon manchmal, das muss ich schon sagen, also. Mama kann man immer fragen, gell? Mama weiß immer, wo was ist. Und Mama hat auch immer gesagt, gang nie leer. Man geht nicht leer. Das heißt, immer wenn man von A nach B geht, man nimmt etwas mit, was man vielleicht gerade dort verrummen kann, oder man nimmt einen anderen Weg etwas mit, weil man es gerade braucht. Und das hat mich ein lang begleitet. Heute weiß ich auch warum. Du wirst mit der Arbeit nicht fertig, wenn du nicht einen wachen Blick entwickelst, wenn du nicht siehst, was ist zu tun, was braucht es. Wenn du nicht das Gesamtkonzept wirklich im Blick hast, dann kommst du mit der Arbeit nicht rundum.
Also gang dir leer.
Gang dir leer.
Tanja Moser, Biobäuerin am Hummelhof. Sie bewirtschaftet eine riesige Fläche Natur. Mehr als 50 Stunden mäht sie selber ihre Wiesen. Sie kennt die sensiblen Wurzeln auf den Wegen, genauso wie die robusten. Sie beobachtet, wertschätzt und steckt viel Arbeit in das Erbe der Kinder, wie sie sagt, nämlich die Wiesen mit ihren kleinen und großen Pflanzen- und Insektenwundern. Ergebnisorientierter Naturschutzplan, also Arbeit, Verantwortungsbewusstsein und Respekt. Das ist für sie ganz selbstverständlich. Doch oft wird jahrelange mühevolle Bewirtschaftung und Sorgfalt von Mountainbikern kaputt gemacht. Innerhalb von wenigen Minuten. Das klingt nicht nur dramatisch, das ist es auch.
Also ein großes Thema haben wir tatsächlich mit der Mountainbiker, also wir haben da Büskon Wanderwege vorbei. Eigentlich so ziemlich der einzige, der aus dem Tal ufer kann und bis auf Tschengler aufgegangen. Und dort haben wir, es ist ein Fahrverbot da, weil es ist für Mountainbiker nicht zugänglich. Aber das wird missachtet. Also es wird halt vielleicht am Fahrverbotsrad vorbeigeschoben, hockt mal 100 Meter später auf. Und ich mache hier ergebnisorientierter Naturschutzplan. Also es ist die höchste Naturschutzmaßnahme, wo man Österreich durchführen kann. Bin eine von 11 Bürgerinnen im Land, wo das macht. Und im Prinzip ist es so, dass es Strecker gibt, weil sie sich die eigenen Weg durchziehen, weil sie bis auf den Fels als die ganze Vegetation fahren sie weg, dann ist die offene Erde da, dann kommt noch ein Regenereignis und dann spürt es alles ein. Dann ist da aus dem Fels nichts mehr da. Es wäre ein Böhm zusammengesägt, ein zu mini Züder da oben, die überleben keine Woche. Also die werden ausgerissen, werden abgerissen. Sie finden das so toll, dass man da, also Schellingergrat, dieses Fahrrad am Schellingergrat, ich meine, es ist ersichtlich, dass es nicht für die Mountainbiker ist. Aber dieses Ruinieren, ausgerechnet auf meinem Betrieb, wo ich so viel für die Natur tue, und es ist ja nicht wirtschaftlich, ist es nicht, sondern es ist wirklich nur dieses Bewusstsein, dass es so wichtig ist, das zu erhalten. Und die kann Leute, die in ihrem Beruf, ich sehe das unter meinen Pädagogenkollegen zum Beispiel, da versuchen wir unter der Woche Jugendliche auf die Füße zu stellen und ins Leben zum Begleiten und die müssen sich für uns wirklich oft viel anhören. Und dann ist es der gleiche Kollege, der gerade noch versucht hat, einen Jugendlichen irgendwo etwas beizubringen, zum sagen, was im Dienst geht, aufs Mountainbike sitzt, auf dem Berg fährt, am Fahrverbot vorbeifährt, wenn er niemand sieht oder vorbeischiebt. Wenn er niemand sieht und nachher auf das Fahrrad hockt und seinen eigenen Weg zieht durch die Wiese und einfach sieht, das lasse ich mir nicht nehmen. Ich denke mir, das ist so spannend. Warum kriegt man das nicht zusammen? Wo ist die Verantwortlichkeit oder fehlt es an der Weitsicht? Oder es ist schon, es hat auch mit Ehrgefühl zum Tor. Halt, warum gehe ich in meiner Freizeit bei jemand Sachen kaputt machen? Jeder sieht ja, bei mir durch den Garten natürlich nicht. Also, möchte kein Rad fahren im Garten haben oder es der Zug kaputt gemacht wird oder dass Leute mit der Säge kommen und Bäume umsägen und so weiter. Und da oben habe ich jetzt zum Beispiel eine Föhre entdeckt, eine ganz kleine Föhre. Und das ist bei uns, also ich habe auf meinem Bestand in meinem Wald keine Föhre. Und es ist so schön, weil dort ist so ein Windwurf, da sind Fichter gewesen, da hat der Wind umgenommen, jetzt kommt dort eine Föhre. Jetzt freue ich mich so über die Föhre, das ist ganz eine kleine, weil sie wäre ein Tiefwurzler, sie hätte da einfach könnte helfen, die Landschaft zu fixieren und stabilisieren. Aber jetzt bin ich schon ein Jahr bei dieser Föhre nicht mehr gewesen, weil ich genau weiß, irgendwann ist der Tag, wo der nächstbeste Radfahrer die Föhre zu ihm fährt. Also die hat gar keine Chance zum Großwerden. Dann können wir sagen, ja Tanja, den machst du halt zu rundum, das nützt nichts. Radfahrer möchte nicht gestört werden, der E-Biker genauso nicht wie der Mountainbiker. Die möchten nicht gestört werden, die möchten sich nicht nähen lassen. Sie können keine Erklärung geben, sie sagen einfach, das lasse ich mir nicht nähen und ich fahre, wo ich fahre. Und ich gehe meine Führer nicht mehr besuchen, weil ich genau weiß, irgendwann ist sie zu ihm gefahren. Also die hat keine Chance, weil die Leute, ich weiß es nicht, kein Ehrgefühl haben. Also sie müssen sie nicht einmal wissen, was sie da oben besonders haben, sie müssen nicht einmal die Erkenntnis haben, weil das Fahrverbot seht ihr schon, es ist nicht zum Fahren. Und das ist sicher ein großes Thema, das begleitet uns zunehmend. Und es wäre einfach gut, wenn die Leute sich nicht so für andere zur Zumutung machen und einfach respektieren. Oder wir haben so viele Wanderer und es ist so schön zum Gehen und das zum Bewundern und zum Genießen. Und es ist schade, wenn Radfahrer das hinmachen.
Mein ganz persönlicher Ansichtenblog am Ende der Sendung. Liebe Tanja Moser, es war schon ein kleines Abenteuer, als ich zu dir hinausgefahren bin, auf den Außerberg am Bürserberg. Und doch eröffnet sich nach den vielen Kurven ein ganz besonderer Platz, inmitten der Berge und der schönen Wiesen. Und als erstes verwundert war ich über den riesigen modernen Stall und als Kontrast dazu dieses alte Bauernhaus. Gott schütze diejenigen, die da drin wohnen. Es war ein ganz großes Erlebnis für mich, dich kennenzulernen. Und ich weiß jetzt, dass es wichtig ist, noch mehr die Augen zu öffnen für die Schätze in der Natur und noch mehr Sensibilität und Achtung zu entwickeln für Menschen wie dich. So danke ich dir für deine Zeit, auch für die Weitergabe deines Wissens. Es ist von unschätzbarem Wert. Ich verneige mich vor deiner Arbeit, streichle in Gedanken noch einmal über das Fell von Akasha und wünsche alles Liebe, Uli von Delft.